Moin Moin, meine Lieben, hier sind wieder Alex und Bastian für euch live am Samstag, 9.1. aus New York und der Nähe von Hannover. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
Es ist witzig, dass du live sagst, weil das ist ja nur für uns live in dem Moment, in dem wir reden. Die Leute werden das ja nicht live hören.
Aber ziemlich dumm eigentlich, ne?
Gut, lassen wir mal so stehen, ne? Auf der anderen Seite, ich wollte auch nochmal Hallo sagen hier aus dem neuen Hollywood-Blockbuster, nennen wir es mal Capitol Has Fallen, Klammer auf, Working Title, Klammer zu, nach den drei Erfolgsfilmen, wie hießen die nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr, Olympus Has Fallen, London Has Fallen, Angel Has Fallen, kommt jetzt ja. Teil 4, nur leider mit der traurigen Wahrheit, dass das live gefilmt wird in der realen Welt und eigentlich gar nicht in irgendeiner Hollywood-Kulisse. Es ist traurig. Bastian, was sagst du?
Ja, du springst direkt rein. Wir haben uns mal gedacht, der unpolitische Podcast macht mal wieder ein politisches Thema. Wir wollten es letztes Mal eigentlich schon ansprechen, haben aber darauf verzichtet, nachdem es den Anruf von Trump in Georgia gab, da nochmal Einfluss zu nehmen auf die Wahl. Aber dieses Mal sind die Ereignisse so, dass wir sie auch, wenn sie 5 Autostunden entfernt von New York stattgefunden haben, doch so ein Stück weit sowohl ganz Amerika als auch die ganze Welt irgendwie betreffen. Und wir auch einfach mal ein bisschen unsere Sicht der Dinge dazu teilen wollen und euch mal mitnehmen wollen zu dem, wie es vor Ort angekommen ist, wie die Einschätzung ist. Und ja, schon irre, ich gebe dir da total recht, es könnte einfach ein Hollywood-Film sein, wenn es nicht leider Gottes echte Tote gäbe und angestiftet vom US-Präsidenten einen Sturm auf die heiligsten Institutionen gäbe von Amerika. Das ist schon, nochmal so die Krone am Ende der Amtszeit von Donald Trump.
Ich konnte das ehrlicherweise alles gar nicht glauben. Ich habe das tatsächlich auch erst irgendwie über Twitter, glaube ich, und dann über diverse News-Apps mitbekommen, dass da irgendwas los ist. Ich habe das am Anfang auch gar nicht so richtig ernst genommen, weil Medien pushen halt gerne auch mal so ein bisschen was, bis sich dann die Berichte halt auch doch auch sehr, ja, sehr stark intensivierten und man dann halt doch irgendwann mal reingeschaltet hat und geguckt hat, was die Live-Bilder so zeigen. Also ich muss wirklich sagen, ich war, also auch die Intensität, also in welcher Geschwindigkeit sich das überhaupt entwickelt hat in der kurzen Zeit, das fand ich schon echt unfassbar. Also echt krass.
Ja, ich muss auch sagen, also ich meine, die Demonstration, der Save America March, der war ja schon lange Zeit für den 6.1. angekündigt und auch nicht ohne Grund, sondern weil an diesem Tag quasi die Wahlergebnisse der einzelnen Staaten nochmal auch unter Leitung von Vizepräsident Mike Pence und in beiden Hauses sozusagen, also sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, die halt beide im Kongress sitzen, in dem Gebäude, Kapitol, was jetzt gestürmt wurde. Das war absehbar, dass da so eine Menschenmenge unterwegs ist. Was ich überhaupt nicht habe kommen sehen, ist, dass die auch nur eine theoretische Chance haben, in das Gebäude zu gehen, in dem zumindest in dem Moment der zweit bis wahrscheinlich 50 wichtigste Mensch oder Politiker Amerikas saß und seinen Job nachgegangen ist und ein sehr hohes Amt und ein sehr hohes, auch wichtiges Gut da gerade praktiziert hat. Das habe ich mir so auch nicht vorstellen können.
Und das waren alles Amateure, ne? Also es waren jetzt nicht irgendwie, wie man das bei Hollywood dann vielleicht eher erwarten würde, irgendwelche Profis.
Ohne Luftunterstützung, ja.
ja, wir lachen jetzt drüber, ne? Aber ja, es ist wirklich dramatisch. Aber ja,
vielleicht auch an der Stelle nochmal, ne, wir schweifen jetzt hier vielleicht auch manchmal so ein bisschen ins Komödiantische ab, aber ne, das ist, also ich will auch nochmal von meiner Seite, von unserer Seite sagen, ne, volle Anteilnahme zumindest an allen denen, die auch an dem Tag irgendwie diesem Umstand zum Opfer gefallen sind, unsere Anteilnahme an die Familien. Wir wollen uns da jetzt nicht in irgendeiner Weise drüber lustig machen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen unsere Art, einfach da vielleicht das auch manchmal, weil es einfach so absurd ist, auch für uns als Deutsche, dass man damit überhaupt nicht gerechnet hat, das auch so ein bisschen für uns ja als Ventil nehmen, um das ein bisschen einzuordnen, die Ereignisse.
Ne? Ja, ich glaube, das ist, besser hätte man es nicht zusammenfassen können, da hast du absolut recht. Ich war auch absolut geschockt, also beziehungsweise was ich halt auch total krass fand, war, ich habe mir dann später am Tag die Auszählung war es ja gar nicht, aber da ist dann jeder Senator ist ja nochmal zu Wort gekommen. Die durften ja dann, glaube ich, in Reden von 3 bis 5 Minuten durften sie sich auch nochmal äußern. Und oder es waren 5 Minuten, glaube ich. Und dann haben die, ich habe nicht alle gehört, das wäre mir zu viel gewesen, aber ich habe irgendwie so bei der Hälfte reingeschaltet oder so. Und jeder wollte auch nochmal was sagen. Jeder hat auch nochmal Bezug darauf genommen. Und zumindest von denen, die ich gesehen habe, ich habe leider so einen Ted Cruz nicht gesehen oder so, aber von denen, die ich gesehen habe, auch die Republikaner zeigten sich halt unfassbar geschockt von dem, was da passiert ist, weil sie ja mehr oder weniger am eigenen Leib erleben mussten, was dieser Mensch, dieser aktuelle Präsident da gerade eben auslöst und dass der nicht nur eine Gefahr, also dass der ja offensichtlich eine Gefahr für die Bevölkerung ist, aber tatsächlich auch wirklich für diese Leute, also dass das von niemandem Halt macht gerade eben, ne?
Absolut, also auch das haben wir ja in den vorigen Podcast-Folgen mal gesagt und auch so ein bisschen dieses, jetzt nicht den direkten Bezug, aber zumindest den Vergleich auch zum Dritten Reich gezogen, wo man eben den Anfang in der Sprache über über so eine man nimmt den Schutzwall weg und man die Schwelle zur Eskalation über die Sprache kann man einfach signifikant senken. Und das ist auch vielleicht ein verquerer Vergleich, aber die Reißprobenacht, die war halt auch so ein Stück weit so ein angestacheltes Instrument, wo die Leute dann auch wie so ein Mob durch die Straßen gezogen sind und dann die Gewalt auch noch angestachelt wurde. Ich glaube, ist so ein Vergleich einfach schon zu ziehen, zeigt, was das auch bei mir irgendwie, wie ich das so politisch, historisch einordne. Ich glaube, nochmal um auf die Senatoren einzugehen, ich glaube, die Präsidentschaft von Trump hat dadurch ein so unrühmliches Ende genommen und auch sein Vermächtnis ist dadurch so signifikant beschädigt, weil man hat in den Redeanteilen gesehen, dass die Leute wirklich zutiefst schockiert waren. Also ich habe mir auch nicht alle angehört. Eine, die mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist die, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, die Löffler. Das war die Senatorin aus Georgia, die amtierende. Die war nur ein Jahr im Amt und war jetzt sozusagen zur Wiederwahl auch in der Stichwahl und hat ganz knapp verloren gegen diesen baptistischen Pastor aus Georgia, sehr, sehr charismatischer neuer Senator. Und die ist mit dem klaren Ziel dahin gefahren, dort auch diese Objections, also quasi Widerspruch zu raisen, Einspruch zu erheben gegen diese Wahlergebnisse. Und sie hat gesagt, so nach diesem Tag, nach diesen Ereignissen kann sie es mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und ich fand, das war ja schon viel menschliche Größe. Davon gab es einige, leider auch nicht alle. Aber ich glaube, da am Ende hat sowohl die Anhängerschaft von Trump als auch er persönlich sich damit ein unfassbares Eigentor geschossen, wenn man das so überhaupt einordnen möchte.
Ja, also um das Ganze auch nochmal zu unterstreichen, also ja, Kelly heißt die Gute, soweit ich weiß. Das ging natürlich ja auch durch die Presse. Und was man auch sehen konnte, ist, da waren halt auch Leute dabei, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das war. Ich habe das Bild von ihr noch vor Augen, aber ich habe leider den Namen nicht auf dem Schirm. Aber die fingen das Weinen an, während sie sie ist Republikanerin, und sie fing das Weinen an, während sie ihre Rede da hielt. Hielt dann inne, weil sie merkte, unprofessionell kann sie jetzt hier irgendwie nicht bringen, aber man merkte, dass sie extrem damit zu kämpfen hatte. Und die war eine, sie erzählte dann eben auch, dass sie unter einem Präsidenten vor vielen Jahren, den sie nicht gewählt hatte, ins Ausland gegangen ist. Ich kann jetzt leider nicht mehr genau sagen, was es war, aber sie war irgendwo im Einsatz und hat das trotzdem gemacht, obwohl sie einen anderen Kandidaten gewählt hatte. Und hat das aber für das Land getan, für Amerika, war für Amerika da und nicht für diese Person und hat deswegen dann auch nochmal dazu aufgerufen zu sagen, hier Leute, es muss jetzt einfach mal ein Ende haben, ne? Wir reden hier von Amerika, wir reden hier nicht darüber, dass wir irgendeinen Menschen, natürlich reden wir über einen Menschen, der Präsident werden soll oder Präsident bleiben soll, sage ich jetzt mal, ne? Aus seiner Sicht der Dinge, aber es geht hier auch um unsere, ne, dann wieder großartige Nation, um die Demokratie an sich, um das Denken, wie eine Demokratie zu handhaben ist und so weiter. Und das kann einfach nicht mehr, das kann nicht der Standard sein hier. Ne? Das kann einfach nicht mehr das sein, was wir wollen, auch als amerikanische Nation, vor dem Hintergrund, dass halt die ganze Welt jetzt über uns lacht.
Ja. Absolut, also diese Reaktion gerade der Senatoren, die waren halt auch deutlich stärker als beispielsweise aus dem Repräsentantenhaus. Also da waren immer schon auch so ein harter Kern, sitzen ja so knapp 450 Abgeordnete aus den verschiedenen Staaten im Repräsentantenhaus. Davon haben auch immer noch 100, 130 in diesen umstrittenen Staaten, wie beispielsweise Pennsylvania, für einen Widerspruch gestimmt. Und bei den Senatoren waren es 6 bis 7. Also Ted Cruz, den du gerade angesprochen hast, war einer davon. Ja. Einer, der, den ich nochmal unterstreichen möchte, ist Lindsey Graham. Das ist, glaube ich, der US-Senator aus Louisiana. Lass mich nichts Falsches sagen. Aber ein oder South Carolina, glaube ich. Also auch so ein typisch republikanischer Staat und ein, kann man schon sagen, Weggefährte von Trump. Und der hat eben auch an dem Abend gesagt, ne, enough is enough, count me out. Und ich glaube, das ist einfach so eine Zäsur. Und es ist ein bisschen traurig, dass es dazu so einer Eskalation bedarf, um da auch so eine Reaktion hervorzurufen auf der oder parteiübergreifend. Ja. Ich bin, Alex, mal jetzt mal eine steile These oder eine steile Frage an dich. Es ist schwer, da jetzt in die Glaskugel zu gucken, aber nichts weniger als das verlange ich von dir. Sehen wir denn vor Joe Biden vielleicht noch einen anderen Präsidenten, der da vielleicht Mike Pence heißt?
Ja, also es gibt ja die Conspiracy Theories, wobei kann man nicht mehr Conspiracy Theory nennen. Es ist ja jetzt schon wirklich nah an der Realität dran. Aber es gibt ja viele Optionen gerade eben, die da zusammen, oder einige Optionen, die da gerade eben zusammenkommen. Ich glaube, die drei, die man mal nennen sollte, auf jeden Fall an der Stelle ist, dass ja, also es sind gerade im Wesentlichen drei Themen im Gespräch. Einmal das Impeachment-Verfahren, was von Pelosi angestrebt werden sollte. Das würde aber nicht dazu führen, soweit ich informiert bin, dass er unmittelbar aus dem Amt geschmissen wird. Das würde eher dazu führen, wenn er quasi da angeklagt werden würde, dass er in 4 Jahren nicht mehr die Chance hätte, nochmal Präsident zu werden. Das wäre also, ich würde mal sagen, langfristiger gedacht. Das andere Thema wäre, und das spricht eher, oder die anderen beiden Optionen, das ist eher so das, was du ansprichst, ist ja, dass er von seinem eigenen Kabinett rausgewählt wird, aufgrund dieses 25. Zusatzartikels, was im Wesentlichen behauptet oder sagt, nicht behauptet, sondern festhält, dass das Kabinett, die Mehrheit des Kabinetts ihn rausschmeißen kann als Präsident oder ihn abwählen kann als Präsident, weil er aus, ich glaube, psychischen Gründen nicht mehr in der Lage ist, ich weiß nicht, wie genau das Wording ist, aber aus psychologischen Gründen nicht mehr in der Lage ist, sein Amt als Präsident auszuführen. Und Option Nummer 3, ich sehe schon, du holst schon aus, das ist dein gutes Recht, das sollst du auch gerne gleich machen, ich fasse es nur kurz einmal zusammen. Das Nummer 3 ist, dass er selber den Hut nimmt und geht und abdankt sozusagen in der kurzen Zeit, damit Pence Präsident wird, damit Pence wiederum, das, also man hörte, dass das wohl seine Idee war, man hat auch gelesen, dass er sich damit mit Leuten auseinandergesetzt hat, die also enge Vertraute, die das wohl haben durchsickern lassen und so, damit ein Pence ihn dann wiederum begnadigen kann für Dinge, die er getan hat.
Sehr spannend. Ja. Die dritte Option, da war ich jetzt besonders gespannt drauf, weil die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und vor allem mit der Begründung dahinter ist das natürlich absolut irrsinnig, finde ich. Ich habe nur gelesen, die Senatorin aus dem typisch republikanischen Staat Alaska hat auch als eine der wenigen und ersten jetzt gefordert, dass Trump zurücktreten soll. Ich wollte nur noch kurz zum zweiten Punkt sagen, also der 25. Verfassungszusatz, der wurde nach dem Attentat, glaube ich, auf Kennedy ergänzt und ja, ist nicht genau definiert, aber es geht um die physische oder psychische den Gesundheitszustand des Präsidenten, der Präsidentin, wenn das nicht mehr gegeben sein sollte, dass eben auch ein Kabinett oder ein vom Kongress benanntes Gremium, was nicht weiter definiert ist, also es könnten auch die Senatoren oder die House of Representatives sozusagen da benannt werden, um beispielsweise Mike Pence dann zum neuen Präsidenten zu machen. Was meinst du, wie schätzt du die Wahrscheinlichkeiten dafür ein, für die drei Szenarien?
Also sagen wir mal so, ich halte alles für möglich mittlerweile. Nach dem, was wir da diese Woche gesehen haben, halte ich wirklich definitiv alles für möglich. Ich kann mir irgendwie, wenn man alles glaubt, was da in der Presse gerade eben kursiert, was da auch teilweise an angeblichen Zitaten durchsickert und so weiter, wenn man das mal voraussetzt als Wahrheit, kann ich mir Option Nummer 3 nicht vorstellen, also dass er den Hut nimmt und sich von Pence begnadigen lässt, weil zwischen den beiden muss es ja unfassbar gekracht haben, heißt es. Weiß ich nicht, ja. Ne, wird zitiert, ne, also das ging nämlich da damit einher, dass Trump zu Pence gesagt haben soll, dass er das Ergebnis der Wahl am Mittwoch nicht annehmen soll. also der Auszählung nicht annehmen soll und das offiziell nicht machen soll. Ich glaube, er hat sogar gar kein Recht damit gehabt, das zu machen, sondern es ist eine Formalie, das zu tun. Trotzdem soll er das wohl gefordert haben und ein Pence muss da wohl ziemlich klar gewesen sein in seiner Aussage angeblich und wird zitiert in der Presse als nach allem, was ich für ihn getan habe, wie kann er sowas sagen oder so. Der zweite Teil ist jetzt nicht direkt zitiert, aber ja.
Genau, also es war so, dass der Trump von Pence, dem da das zeremonielle Verfahren quasi zugefallen ist, diese Zertifizierung, Ratifizierung des Electoral College der einzelnen Staaten nochmal durch den Kongress zu bringen, was eigentlich nur pro forma ist, weil die Menschen haben gewählt, the people sozusagen, das ist in Amerika eigentlich nie, ich habe mal gelesen, um 1870 gab es mal so eine Situation, wo das nach dem Bürgerkrieg einige Südstaaten probiert haben, um was anderes durchzusetzen, aber vorher gab es das noch nie und auch der Mike Pence hat sich beraten lassen, so heißt es zumindest, dass er das einfach nicht tun kann und hat auch das auch Trump gesagt und Trump war danach wohl sehr verärgert, dass er ihn in den Stich gelassen hat und glaubt, was man sagt, hatten die beiden nach dieser Aktion am 6.1. nach dem Sturm aufs Kapitol auch keinen Kontakt mehr. Also sind auch wirkliche Schockwellen, glaube ich, darüber hinaus zu sehen, auch wenn man viele unbestätigte Berichte hat. Was man handfest sehen kann, ist, dass zwei Kabinettsmitglieder von ihm, die Bildungsministerin und allen voran auch die Verkehrsministerin, komme ich gleich noch drauf, die, warum das so wichtig ist, zurückgetreten sind, wo man durchaus sieht und auch einige Leute aus dem erweiterten Staff, auch bei der First Lady sind wichtige Vertraute, unmittelbar danach in den Zusammenhang mit diesem Sturm aufs Kapitol zurückgetreten. Warum die Verkehrsministerin so relevant ist, das wusste ich vorher auch gar nicht. Die ist nämlich die Ehefrau von Mitch McConnell, dem, wie Hillary Trump jetzt leicht gehässig getweetet hat, den Senate Minority Leader, also dem Senats...
Hillary Trump?
An Hillary, Entschuldigung, habe ich das gesagt? Das wären witzige Bilder. Ja,
Erzähl mir mehr, vielleicht weißt du da was, was ich noch nicht weiß.
Ja, immer ein bisschen Rumors hier raushauen. Nein, ich meine natürlich Hillary Clinton, die hat das getweetet. Mitch McConnell, knappe 80 Jahre alt, ganz Politik-Urgestein und Mehrheitsführer aus der Vergangenheit der Republikanischen Partei im Senat, was eben seit der Stichwahl in Georgia, nachdem dort, wie es jetzt ausschaut, beide Demokraten gewonnen haben, nicht mehr der Fall ist. Weil es ist ein Gleichstand, der durch die Vizepräsidentin Kamala Harris dann zugute der Demokraten gebrochen werden kann. Warum ich das so wichtig finde, ist, dass diese beiden Menschen, da kann man ja sicherlich stark von ausgehen, wenn sie verheiratet sind, in einem sehr engen Kontakt stehen und dieses Ereignis, was
da im Kapitol ist. Muss das so sein in einer Ehe?
Ich will jetzt hier niemandem was ins Lastenheft schreiben, aber ich unterstelle das jetzt einfach mal, obwohl der Altersunterschied, ich habe mich da auch, war erstaunt zumindest, ne, weil die Verkehrsministerin auch ist deutlich jünger als der Mitch McConnell, aber wer bin ich darüber zu richten, ist mir auch relativ egal. Bloß was es eben zeigt, ist, dass diese Verwebung, ja auch was in der Presse mir so ein bisschen gefehlt hat, weil eigentlich so Mitch McConnell und Donald Trump oft so ein bisschen als Gegenpole dargestellt wurden. Der eine tiefes Establishment, Deep State sozusagen, ganz lange im Senat versus dem quasi Neuankömmling Donald Trump, dann finde ich, die sind ja doch sehr, sehr stark auch miteinander verbunden gewesen und eben durch diesen Rücktritt ist das für mich auch ein klarer Bruch zwischen den beiden, auch wenn er nicht so formuliert ist. Und ich halte die letzte Variante, dass er selbst zurücktritt, für am unwahrscheinlichsten, weil es, glaube ich, mit einem Gesichtsverlust verbunden ist, den er selbst gar nicht anstoßen und haben möchte. Halte die sozusagen das 25. Verfassungszusatz, den Gebrauch davon auch für unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich, weil eben schon zwei Kabinettsmitglieder zurückgetreten sind und auch dieser Bruch mit Mike Pence eben maßgeblich wäre, dass er das in die Wege leiten kann. Ja. Halte ich aber auch für deutlich unter 50%. Was meiner Meinung nach auf jeden Fall passieren wird, ist, dass die Demokraten, weil sie jetzt eben in beiden Häusern Oberwasser haben und zumindest auch, ist es so, dass im Impeachment-Verfahren das Haus of Representatives nur mit einfacher Mehrheit das beschließen kann, was die Demokraten hatten und auch nach wie vor haben. Das heißt, dieses Haus wird das Impeachment sofort durchgehen, aber im Senat braucht es eine Zweidrittelmehrheit und das ist natürlich auch 52 zu 48 oder 50 zu 50, knapp 20 Senatoren weit entfernt. Und das wird meiner Meinung nach passieren. Zeitlich sind, ja, ich glaube genau, wird es sportlich, das überhaupt durchzubekommen vor der Inauguration von Biden. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Ob es den Senat passiert, werden, glaube ich, so ein bisschen die Tage dazwischen zeigen, wie Trump sich auch verhält. Auch Lindsey Graham hat gesagt, momentan ist es für ihn kein nachhaltiger, stichhaltiger Grund, davon Gebrauch zu machen, also Bezug nehmen auf das 25. Amendment. Aber wenn nochmal was passiert, are all, Options on the table. Ja. Also selbst der enge Vertraute im Senat hat das nicht ausgeschlossen. Von daher, ich würde Stand jetzt auch sagen, es geht nicht durch den Senat, aber es wird auf jeden Fall bis dahin kommen.
Damit Bastian hier einmal ganz kurz Luft holen kann. Ihr merkt schon, wenn er über Politik redet, dann ist er da schwer zu bremsen. An der Stelle auch nochmal Marketing in eigener Sache. Bastian hat ja gerade Mitch McConnell erwähnt. Wir haben in einer unserer ersten Folgen am 28. September, ich habe es gerade eben, während Bastian hier zu seinem Monolog ausgeholt hat, kurz einmal rausgesucht, haben wir eine Folge veröffentlicht, die heißt Notorious RBG. Also für, das war so unser Nachruf an Ruth Bader Ginsburg. Da hat Mitch McConnell auch nochmal eine ganz wichtige Rolle gespielt in der Art und Weise der Argumentation, der Nachbesetzung dieser Person. Also wenn ihr Bock habt, da ein bisschen mehr zu erfahren, warum der jetzt auch nochmal eine ganz wichtige Rolle grundsätzlich spielt, schaltet da auf jeden Fall auch mal in die Folge rein. Hört euch das an, was wir da über diese Frau geredet haben, die im Übrigen auch New Yorkerin ist. Genauso wie ein Trump. Deswegen passt es egal, über was wir hier reden. Und obwohl das alles gerade in Washington passiert ist, passt das auch trotzdem ganz gut zu unserem Podcast, ne?
Man muss ja sagen, es gibt, glaube ich, kaum eine Person, die in New York mittlerweile verhasster ist als Trump, ja, wenn ich das richtig mitbekomme.
Es gab übrigens, also so viel auch dazu, es gab natürlich kleinere Demonstrationen hier wieder vor seinem Hotel Times Square, wollte ich schon sagen.
Fifth Avenue, glaube ich, ne?
Nee, das ist kein Hotel. Ich glaube, das ist ein Bürogebäude, meine ich. Ich meine, oder ein Wohngebäude auf jeden Fall. Was ich meine, ist das Hotel, was am Columbus Circle ist, also am Südteil des Central Parks. Da gab es kleinere Demonstrationen natürlich, als das passierte. Und ich habe gelesen, dass auch in Brooklyn demonstriert wurde. Aber so richtig, also tatsächlich ist hier es verhältnismäßig ruhig geblieben.
Also ich muss auch sagen, Glück im Unglück, ehrlich gesagt, dass diese, sage ich mal, Demonstration nicht weiter eskaliert ist. Ne? Also auch, ich meine, sind ja zwei Rohrbomben entschärft oder explodiert, sind so mehrere entschärft worden. Da bin ich auch gespannt, ob da noch was nachkommt, weil, ich meine, alle haben schon davon geredet, von Domestic Terrorism, also inländischem Terrorismus. Ja. Fand ich am Anfang ein bisschen hochgegriffen, aber spätestens ja mit solchen, auf dieser Stufe, wenn man Bomben zündet, dann kann man dem, glaube ich, nichts mehr entgegensetzen. Mhm. Ja, und ich bin gespannt, was da jetzt auch noch folgt. Also ironisch Witzige daran ist, es gab ja im Zuge der Black Lives Matter Demonstration ein neues Gesetz von Trump ratifiziert und vorangebracht, das eben besonders diese Monumente schützen soll, also Statuen und Co., die dann teilweise auch den letzten Demonstrationen zum Opfer gefallen sind. Und wenn man jetzt eben so Federal Ground betritt, wozu der Capitol Hill auch gehört, kann Einzelnen bis zu 10 Jahren Haft drohen. Also ich bin sehr gespannt, welches Strafmaß jetzt gefunden wird für diese Leute, die man dann eben gesehen hat, die auch den Brief von Nancy Pelosi geklaut haben, sich auf den dem Hauptsitz gesetzt haben und was für mit dem Lerederpult rausgelaufen sind. Also so auch so völlig ohne Scham, weißt du, grinsend und völliger Überheblichkeit. Wahnsinn. Ja, ich bin gespannt.
Es ist wirklich einfach, also wenn du das so aussprichst, ne, man liest das ja in der Presse und so weiter, aber allein, dass wir an dem Punkt angekommen sind, dass man sowas sagt, dass das wirklich passiert, ne, dass solche Sachen geklaut werden auch, ne, das ist, da verliere ich, ja, werde sogar ich mal sprachlos.
Warst also, du selbst schon mal im Kapitol eigentlich, Alex?
Ja, letztes Jahr. Ja. War es ja, letztes super. Jahr? Nee, also letztes Jahr, vorletztes Jahr dann entsprechend, ne? Also nicht im Corona-Jahr, sondern im Jahr davor war ich in Washington und da habe ich mir auch das Kapitol angeschaut, ja.
Ich war 2015 auch für eine Führung da, was mir damals schon aufgefallen war, das hatten ja auch mehrere Kommentatoren erwähnt, man kommt unheimlich einfach ins Kapitol, also es wird kaum kontrolliert, es gibt glaube ich sogar ein paar öffentliche Bereiche, wo man ohne Kontrolle reinkommt und man kann sich quasi auch als Zuhörer, ähnlich wie im Bundestag, dann oben im Oberrang sozusagen reinsetzen und dem Ganzen lauschen. Es ist ein unheimlich schönes Gebäude, sehr stilvoll, sehr niveauvoll, sehr, sehr groß auch, war ich schon überrascht, auch von drinnen natürlich verwinkelt. Mhm. Aber ja, ist schon Wahnsinn, das ist auch das erste Mal gewesen. Es gibt so eine Schutzräume, wird natürlich jetzt nicht öffentlich gemacht, wo die da sind, aber das erste Mal, dass die verwendet werden müssen. Und die Gasmasken, das waren ja so eine Plastikhauben, die sind wohl standardmäßig unter den Sitzen angebracht. Und auch das waren eben Bilder, wo man sich da oben, wo die sich hinter den Stühlen hingekauert, hingekniet, hingelegt haben und dieses Bild quasi, ich glaube, das war der Eingang vom Repräsentantenhaus, wo dann diese 5 Security-Mitarbeiter stehen, das wirklich mit Nebelstücken wie bei so einer Zombie-Apokalypse irgendwie geschützt haben, mit gezogener Pistole quasi Auge in Auge mit den durchschlagenen Fensterscheiben, mit den Demonstranten quasi da begegnet sind. Also das war, wenn man das sagt, wie du es schon sagst, ist eben ey, Wahnsinn, dass es sowas nicht nur im Fernsehen, sondern in der Realität auch gibt.
Ja, ist übrigens auch nochmal ein kleiner Touristentipp für alle, die New York besuchen.
Ja, jetzt ist ein steiler Übergang.
Nee, ist kein steiler Übergang. Also wir sind immer noch bei deinem Thema oder bei unserem Thema. Aber wenn ihr mal nach New York kommt, kann man sich auch ganz easy peasy in Zug setzen und mal gerade nach Washington runterfahren. Und man kann das an einem Tag machen. Es gibt Leute, die setzen sich dann tatsächlich morgens um 5 in den Zug, fahren nach Washington, gucken sich ein bisschen Washington an und fahren wieder zurück. Ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen stressig. Man sollte sich dann schon ein Hotel nehmen, aber also ein Zimmer für eine Nacht oder sowas nehmen und dann daraus so anderthalb, zwei Tage machen oder so. Ist aber tatsächlich easy peasy, von New York mit dem Zug nach Washington zu fahren. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie dein Empfinden ist, für mich reicht ein Tag Washington, ja, weil viel mehr als Kapitol und Weißes Haus und so weiter, also so dieser Bereich viel mehr als das gibt und natürlich das Lincoln Memorial und sowas, mehr als das gibt es halt da nicht zu sehen.
Ja, schön, dass du es ansprichst, also ich wollte es gerade ergänzen, wir waren damals, sind auch mit dem Bus von New York nach Washington gefahren, haben uns dann da ein Auto gemietet und waren 3 Nächte in Washington, ja. Und 3 Nächte waren viel zu lang. Ich muss auch sagen, das Kapitol war eigentlich das Highlight des Besuches von uns, definitiv, in Washington. Der Rest ist, es gibt das noch Smithsonian, das Nationalmuseum, das war auch noch okay, nicht auf dem Niveau, wie man es bei europäischen Museen kennt, aber der Rest ist es einfach unheimlich viel Raum, man muss viel gehen, ohne dass es viel zu sehen gäbe. Also das Weiße Haus ist ja auch weiterräumig abgeschirmt, Lincoln Memorial ist okay.
Ja, und überhaupt nicht beeindruckend. Das Weiße Haus ist halt null beeindruckend. Man denkt immer so, das ist das, warum ich da hinfahren möchte und das sehen will. Aber dadurch, dass das halt so weiträumig abgesperrt ist, siehst du davon halt auch nicht so richtig viel. Ne? Du hast halt immer so diesen Frontalblick auf das Weiße Haus, den man von x Milliarden Bildern irgendwie von Google sowieso kennt, und viel mehr siehst du da halt auch nicht. Deswegen, ich unterschreibe total, was du sagst, Kapitol ist das, was man sehen sollte und das, was man auch nicht nur von außen, sondern auf jeden Fall auch von innen sich anschauen sollte. Ne? Aber jetzt wird das Ganze zu einer Werbeveranstaltung in Washington.
Ja, aber ich meine, gut, wir machen es ja auch so ein bisschen nieder, was Alexandria ist noch so ein sehr, sehr hübscher Vorort, den haben wir uns auch nochmal angeschaut, wo man auch mit der Fähre hinfahren kann über den wie heißt der nochmal? Der River da, der River halt, genau, das Flüsschen, es heißt irgendwie so in die Richtung, wie ich gerade. Das
ist bestimmt irgendwas mit River.
Ja, good guess.
Pontomac River.
Genau, da ist Alexandria ein Vorort von Washington auch sehr, sehr schön, sehr viele alte Gebäude.
Potomac River, so jetzt habe ich
es. Naja, ich glaube, das ist nicht richtig ausgesprochen, aber okay, sei Potomac. Es drum. Dann vielleicht noch eine letzte Frage an dich, Alex. Du hast es ja auch sehr hautnah miterlebt, direkt, indirekt, wie die Demonstration über alle Großstädte seitens der öffentlichen Hand reguliert wurden, sage ich jetzt mal. Also die Black Lives Matter-Demonstration in New York. Wie fandest du das im Vergleich jetzt zu der Staatsreaktion in Washington?
Da bist du falsch informiert. Zu Black Lives Matter war ich nicht hier.
Also
Black Lives Matter war ich noch nicht hier. Da, das kam erst nach mir. Ich bin erst danach hergekommen. Und die Hauptdemonstration oder das, was hier wirklich auch in New York am Eskalieren war oder in New York zur Eskalation gebracht hat, zum großen Teil, das war, bevor ich hergekommen bin. Deswegen kann ich dazu nicht wahnsinnig viel sagen, wie das gehandelt worden ist.
Ja, also weil mich jetzt schon mal interessiert, das auch nochmal so im Vergleich zu sehen von jemandem, der vor Ort ist, so ein bisschen vergleichen kann, weil mich es schon extrem gewundert hat, dass sowohl die Nationalgarde oder auch, sag ich mal, andere Polizeiorgane so lange bis gar nicht da irgendwie dabei waren, sage ich mal. Also ich meine, gerade in Washington gab es ja auch dieses Bild vor dem Lincoln Memorial, wo wirklich dann Stufe über Stufe, Reihe für Reihe Militär, Nationalgarde und Co. Und auch Trump hat sich da ja durchschießen lassen mit Tränengas, um dann von dieser einen Kirche die Bibel hochzuhalten. Also wirklich mit ganz, ganz großer Staat. Und auch das Militär, es gab ja so eine Art Militärpolizei, geheime Militärpolizei bei den Demonstrationen, was ja auch echt eine sehr, sehr gefährliche Grauzone war, laut politischer Beobachter. Und ich meine, das war jetzt ja schon fast, ich meine, da waren Fahrradhelm-Polizisten dabei vom Kapitol, die da, also das ist irgendwie so die, fast schon so ein Ordnungsamt-Style. So. Also ich habe mich echt an den Kopf gefasst, wie kann das sein?
Was, ne? hast du gegen das Ordnungsamt?
Einiges in der Hand habe ich.
Einiges hast du gegen die Hand.
Bündel unbezahlter Strafzettel.
Ja, ich bin mir sicher, dass wir, dass das nicht mehr so leicht sein wird in der Zukunft. Ich meine, es ist schlimm genug, dass erst sowas passieren musste, dass die checken, dass das viel zu leicht ist, da reinzukommen und dahin zu kommen und sowas. Insofern glaube ich nicht, dass wir in Zukunft sowas noch sehen werden.
Ja, habe ich doch nochmal eine Frage, wo du zu etwas, was passiert ist, als du in Amerika schon warst. Ja, weiß
das
ich.
Das hast du ja gerade auch schon gedacht.
Ja, du, mein, ach komm, nicht weiter darauf eingehen. Twitter hat Trump gesperrt. Findest du es gut oder schlecht?
Da fragst du was. Also für mein Entertainment ist das schlecht. Ich kriege natürlich jetzt nicht mehr so viel von ihm mit. Ja, der jetzt auch auf Facebook und Instagram, ne, ist er, glaube ich, auch gesperrt. Die sind, glaube ich, also Mark Zuckerberg war, glaube ich, schneller. Und Twitter hat dann erst jetzt nachgezogen, wobei Twitter vorher angekündigt hat, also nee, Twitter hatte ihn ja erst für 12 Stunden gesperrt und hat ihn jetzt, nachdem Facebook und Instagram, ich weiß nicht, ob das eine Folge daraus war, aber auf jeden Fall danach jetzt auch dauerhaft von Twitter gesperrt. Und ja, ich sag mal so, ich glaube, man braucht die Accounts nicht, um über alles informiert zu sein, weil gerade sowieso die ganze Welt darauf schaut, was er macht und was hier gerade in Amerika dahingehend passiert. Und auf der anderen Seite, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Thema, ne, wir haben das auch mal in einer Folge besprochen, die Art und Weise, wie er soziale Medien ausnutzt, um auch seine Anhängerschaft und so weiter zu provozieren, beziehungsweise auch zu aktivieren, möchte ich mal fast sagen. Ne? Ist es, glaube ich, ich würde sagen, es ist eine gute Sache, dass dieses Mittel ihm genommen wurde, weil das verhindern wird, dass in den nächsten, wie viele Tage sind es jetzt noch, 18 oder 19?
Nee, bis zum 20.
Nicht mal mehr, also, ne, bis zum 20, also sogar nur noch 11, ja, sogar nur noch 11, dann, dass da nicht mehr so viel passieren kann, wie passieren könnte, wenn er diese Accounts noch hätte. Was sagst du dazu? Ja.
Ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung von Twitter, weil ja eine Menge Gegenwind kommen würde. Und das ist eigentlich, glaube ich, kann ich zu Recht behaupten, der wichtigste Nutzer, der VIP Nummer 1 eigentlich für Twitter ist. Der hat die Plattform ja auch so ein bisschen wieder zu neuem Leben gebracht, als er Präsident geworden ist. Ja. Ich halte es natürlich auch für ein Stück weit für einen gefährlichen Schritt, weil das unten quasi Luft unter deren Anhängerschaft gibt, die da behaupten, ich werde hier in meiner Redefreiheit oder der Präsident wird in seiner Redefreiheit eingeschränkt und die wollen ihn mundtot machen. Ich glaube aber auch, dass jemand wie der Präsident der Vereinigten Staaten, um von seinem Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch zu machen, nicht auf ein einziges Tool angewiesen ist. Der kann ja immer noch sich vor die Kameras stellen, Pressemitteilungen verschicken und Co. Und meiner Meinung nach ist er da überhaupt in keiner Art und Weise in seinen Verfassungsrechten irgendwie eingeschränkt. Ich finde es, muss ich persönlich sagen, auch gut, weil man hat ja an dem 6.1. auch ganz klar gesehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen seiner Rhetorik und dem, was einfach draußen in der Welt passiert und wie seine Anhängerschaft reagiert. Und ich meine, er hat sie ja auch ganz klar aufgewiegelt zusammen mit Giuliani, wie auch Robert heißt, ich weiß es gar nicht, der gesagt hat, hier so Trial by Combat, ne? Also nach dem Motto, kämpft für die wer Recht hat, ne? Also wer gewinnt, hat Recht. Und ich meine, das ist ein ganz klare Aufwiegelung. Also von daher ist eine schwere Entscheidung für die Verantwortlichen. Ich finde sie richtig, aber nicht ohne Nachteile.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. An der Stelle nochmal Hinweis auf unseren Instagram-Account, Stadtgespräche-NYC. Da werden wir natürlich wieder Fotos und Bilder posten. Wie immer aus New York, wenn ich hier unterwegs bin, dann kriegt ihr da relevanten Content von uns. Ich habe gerade während der Folge übrigens, Bastian, wir haben jetzt, wir sind ja immer wieder überrascht darüber, wie viele Follower oder wie viele Abonnenten wir zusammengekriegt haben, Leute, die sich unser Gelaber wirklich anhören wollen. Was mich ja dann aber auch auf der anderen Seite wieder negativ überrascht ist, dass wir nur 97 Follower haben und ich habe jetzt gerade eben mich über den 97. gefreut, der gekommen ist, während wir die Aufnahme gemacht haben. Also Leute, folgt uns gerne auf Instagram, gebt uns auch gerne Feedback, wenn das nicht das ist, was ihr sehen wollt, sondern ihr andere Dinge sehen und hören wollt oder da auf Instagram, was euch davon abhält, da uns zu folgen. Ansonsten folgt uns da. Vielleicht seid ihr ja sogar der 100. Follower und das ist unser Hauptkommunikationskanal. Darüber erfahrt ihr dann auch immer rechtzeitig, wenn die Folge online geht. Und ja, an dieser Stelle von mir, ja, schöne Woche. Wenn ihr das hört, wird bei euch gerade die Woche starten. Wir werden diesmal etwas früher veröffentlichen, um quasi der Aktualität der Ereignisse gerecht zu werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir beim nächsten Mal etwas erfreulichere Themen haben werden und dann auch wieder noch mehr aus New York berichten werden. Und das letzte Wort hat wie immer der wundervolle Bastian.
Ja, danke, lieber Alex. Danke auch an euch. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.